Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
Mit dem Hirnforscher Professor Dr. Christoph Kessler. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie wir mit der richtigen Ernährung unsere grauen Zellen schützen können. Schönen guten Morgen, Professor Kessler.
Guten Morgen, Frau Ballschuh.
Was haben Sie denn heute Morgen gefrühstückt?
Müsli mit Erdbeeren, mit viel Beeren und mit Nüssen. Warum das so gut ist, das erkläre ich Ihnen später.
Ja, denn Sie haben ein Buch geschrieben, Essen für den Kopf. Und jetzt wundern sich vielleicht einige, denn Sie sind Neurologe und Hirnforscher und kein Kochbuchautor. Wie kamen Sie denn dazu, ein Buch über Essen für den Kopf zu schreiben, mit Rezepten für den Kopf?
Ich bin ja schon seit fast 30 Jahren Neurologe und ich habe es mit Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen, mit Multipler Sklerose, mit Alzheimer, mit Schlaganfall zu tun. Und die behandeln wir natürlich nach den Regeln der ärztlichen Kunst mit Medikamenten. Aber immer wieder sagen wir als Ärzte auch etwas über Verhaltensmaßregeln, dass die Patienten sich mehr bewegen müssen. Und aber auch, was sie zu essen haben. Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die belegen, dass bei bestimmten Erkrankungen das Essen, die Nahrungsmittel ganz wichtig sind und mithelfen können, Krankheiten zu verhindern oder in ihrem Verlauf abzumildern. Ein Beispiel: Fast Food, das ist ja auch jetzt ein Problem in den Zeiten von Corona. Da kommen die Lieferservice und es ist vielleicht ganz einfach, sich Pommes frites oder eine Pizza oder einen Hamburger nach Hause bringen zu lassen. Aber da steckt eben vom Ernährungstechnischen her und auch aus neurologischer Sicht ganz viel Negatives dahinter.
Na klar, und in Junkfood ist natürlich auch viel Zucker enthalten. Gut, viele Menschen wissen, wenn sie zu viel Zucker essen über einen so langen Zeitraum, können sie Diabetes Typ 2 bekommen, eine Fettleber. Aber inwiefern hat denn Zucker auch Einfluss auf das Gehirn?
Der einzige Energieträger im Gehirn sind ja die Kohlenhydrate, ist ja der Zucker. Und es braucht eine kontinuierliche Anflutung. Das heißt, wenn wir morgens, mittags, abends essen und ballaststoffreich essen, dann ist diese ständige Versorgung mit dem Energieträger Zucker gewährleistet. Wenn aber immer wieder raptusartig riesige Mengen zu uns genommen werden, dann führt das zu einer starken Insulinausschüttung. Der Zucker wird abgebaut und sofort zu Fett verarbeitet. Und im Gehirn selber fehlt der im Überfluss vorhandene Zucker. Und das Gehirn signalisiert, ich brauche mehr Zucker, ich brauche mehr Zucker. Und das ist so ein Teufelskreis, dass dann die Stoffwechselvorgänge im Gehirn sich so verändern, dass die Patienten so eine Suchtstruktur und damit auch eine Depression entwickeln.
Ich kann nachvollziehen, dass sich eine Sucht daraus entwickeln kann. Aber warum kann daraus eine Depression werden?
Das liegt wohl auch daran, dass die Metaboliten von zu viel Zucker eben im Gehirn einen toxischen Eindruck, also schädliche Einfluss auf die Nerven, auf das Nervensystem haben.
Was sind Metaboliten?
Die Zerfallstoffe.
Ah, okay.
Andererseits zu dem Junkfood gehört ja auch, sind ja auch die Fette. Wir unterscheiden ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren. Und dann gibt es noch diese industriell hergestellten Transfette, die zum Beispiel in Fritteusen oder die auch in Keksen, im Hamburger selber, im frittierten Fleisch vorkommen. Und diese Transfette sind besonders gefährlich, weil sie die Arteriosklerose, die Verkalkung der Arterien verstärken und aber auch regelrecht Entzündungsvorgänge im Gehirn verursachen, die wiederum zu Konzentrationsstörungen, Denkstörungen und auch im Endeffekt zu Demenz führen können.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zu viel Junkfood ist mit ein Grund dafür, dass Depressionen in den westlichen Industrieländern immer mehr zunehmen. Und das hat Sie ja auf eine Idee gebracht, Professor Kessler.
In meinem Buch habe ich jetzt auch mir überlegt, wie kann man durch eine Diät oder wie kann man durch Essen Depressionen vorbeugen. Wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, wie das Gehirn funktioniert, dann sind das ja Milliarden von Nervenzellen, die über Ausläufer miteinander kommunizieren. Es ist ein Netzwerk und in diesem Netzwerk sind Überträgerstoffe, die sogenannten Neurotransmitter. Und diese Neurotransmitter, die kommunizieren zwischen den Zellen und machen es überhaupt möglich, dass wir denken oder dass wir etwas abspeichern als Gedächtnis. Diese Neurotransmitter sind aus Protein und Proteine kommen ja auch in der Nahrung vor, sodass wir, wenn wir bestimmte Proteine aufnehmen, auch die Konzentration der Neurotransmitter im Gehirn beeinflussen können und damit auch die Hirnfunktion. Am Beispiel der Depression ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter das Serotonin. Viele Medikamente, die gegen die Depression eingesetzt werden, heben den Serotoninspiegel an. Das heißt also, dass viel Serotonin, wenig Depression ist. Und Menschen mit einer starken Depression haben einen niedrigen Serotoninspiegel.
Können diese Menschen diesen niedrigen Serotoninspiegel mit der richtigen Ernährung ausgleichen und den Spiegel anheben?
Genau. Das Serotonin selber kommt zwar in der Nahrung vor, wird aber nicht im Gehirn aufgenommen. Es muss vom Gehirn selber hergestellt werden. Aber es gibt eine Vorstufe, die nennt man Tryptophan. Und das Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die ist in bestimmten Eiweißen drin, in Eiern, in Käse, in Nüssen, sehr viel, Fisch, im Dinkel, in Weizen und in Fleisch, im weißen Fleisch vor allen Dingen. Und wenn dieses Tryptophan aufgenommen wird, dann wird es im Gehirn zu Serotonin verarbeitet. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, die Stimmung steigt. Man hat ein Experiment gemacht bei Studenten. Die einen wurden tryptophanarm ernährt, die anderen tryptophanreich. Und die unterschieden sich tatsächlich im Hinblick auf Depression und Aggression.
Das heißt also, dass Veganer eher dazu neigen, eine Depression zu kriegen oder aggressiv zu reagieren? Weil die essen keine Milchprodukte. Und keine Fleischprodukte.
Ja, aber sie essen Dinkel, Erbsen, Linsen und überall, wo das hinkommt. Man muss sich dann eben nur informieren. Und um sich zu informieren, sollte man mein Buch lesen.
Was ist denn also die wichtigste Grundlage, damit das Gehirn gut arbeitet?
Wir hatten jetzt vom Serotonin als Überträgerstoff gesprochen. Es gibt aber auch einen anderen Überträgerstoff, das Acetylcholin. Und dieses Acetylcholin überträgt unsere Gedächtnisinhalte. Wenn Sie jetzt irgendetwas erleben und Sie speichern das ab und dann schwirrt das in Ihrem Gehirn herum und das ist eine Funktion des Acetylcholins. Und wenn Sie etwas lernen und etwas anwenden wollen, brauchen Sie auch dieses Acetylcholin. Demente Patienten, die ein schlechtes Gedächtnis haben, haben einen Acetylcholinmangel und was man macht, ist, dass man medikamentös diesen Acetylcholinspiegel anhebt. Und Acetylcholin kommt zum Beispiel in Eiern vor. In einer hohen Konzentration in Eiern, aber auch in Pilzen, wieder in Nüssen. Also Nüsse sind wirklich und in Mandeln und in bestimmten Fischsorten. Und auch da hat man mal ein Experiment gemacht. Vor einer Prüfung haben Studenten, es waren sieben in jeder Gruppe, die gleich viel gelernt haben. Die einen haben ganz viel gegessen, also Eier und Milch und Mandeln und Nüsse. Und die anderen haben irgendwas anderes gekriegt. Und dann kam es zur Prüfung und die das viele Cholin gegessen haben, haben wesentlich besser abgeschnitten als die anderen.
Das heißt, Rührei mit Pilzen dann zum Frühstück, bevor man eine Prüfung hat.
Pilzen. Da kann Ihnen nichts mehr passieren.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Professor Kessler, Sie sind ja Neurologe aus Leidenschaft. Was fasziniert Sie denn so sehr am Gehirn?
Ich war ja Student und musste ja erstmal diesen Präparationskurs machen. Und wenn man da steht und hat eine Leber oder eine Lunge oder ein Herz vor sich, das ist natürlich alles faszinierend. Aber das Gehirn, das hat ja so etwas Metaphysisches dahinter. Diesem Gehirn hat der Mensch, der jetzt gestorben ist, vorher gedacht. Und es war Sitz seiner Persönlichkeit. Das ist ein Sprung in der Erkenntnis sozusagen. Die Persönlichkeit im Herzen, Sie können ein Herz transplantieren, dann bleibt das der gleiche Mensch. Aber das Gehirn ist eine Eigenart des Menschen und jeder Mensch ist anders und hat andere Hirnfunktionen. Und das ist das wirklich das absolut Faszinierende. Und bei den Erkrankungen merkt man, wie stark das Gehirn in einzelne spezialisierte Zentren aufgebaut ist und dass zum Beispiel ein ganz kleiner Schlaganfall plötzlich verhindert, dass ein Mensch rechnen kann oder dass ein Mensch Gesichter erkennt.
Das heißt, es kann also auch passieren, selbst Menschen, die einen kleinen Schlaganfall hatten, sich davon äußerlich richtig gut erholen und viele denken, ja, da ist ja gar nichts zurückgeblieben. Es kann trotzdem sein, dass sich deren Persönlichkeit dadurch verändert.
Deren Persönlichkeit. Das ist ja das Faszinierende. Wenn Sie eine Leberkrankheit haben oder eine Herzkrankheit und Sie werden wieder gesund, dann sind Sie der Alte, dann haben Sie sich nicht verändert. Aber nach einem Schlaganfall oder bei einer multiplen Sklerose verändert sich die Persönlichkeit. Das war übrigens in meinem ersten Buch, das heißt ja Wahn, das war der Hauptgrund, weswegen ich das geschrieben habe. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich solche Patientenschicksale einfach schildern muss. Wenn ein Mensch einen Schlaganfall kriegt und die hatten vorher eine tolle Ehe und haben miteinander auch körperlich sehr viel Kontakt gehabt und plötzlich mit dem Schlaganfall, obwohl er laufen kann, springen und wieder joggt, sagt er, ich habe gar kein Interesse mehr an sowas. Das ist doch eine Faszination, dass das Gehirn in so einer komplexen Art und Weise arbeitet und Ausfälle auch so differenziert sein können.
Jetzt, wo Sie so viel geforscht haben über Schlaganfall, haben Sie selber größere Angst davor, es selbst zu bekommen?
Wenn Sie die Patienten sehen auf einer Schlaganfall-Spezialstation, dann haben die alle, praktisch alle hohen Blutdruck. Das heißt also, der Blutdruck ist der Schlaganfall-Killer Nummer 1. Und deswegen habe ich davor Angst, dass mein Blutdruck nicht richtig stimmt. Ich bin ja jetzt auch älter und pensioniert, messe aber zweimal am Tag meinen Blutdruck und salze sehr wenig nach, denn das Salz steigert den Blutdruck und versuche auch Sport zu treiben, weil die Bewegung natürlich auch gut ist und Blutdruck senkt und auch für andere Organsysteme eben positiv ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Professor Kessler, das ist recht ungewöhnlich für einen Hirnforscher. Warum haben Sie ein Buch über Glücksgefühle geschrieben?
Und zwar wollte ich wissen, was da passiert. Wie macht das Gehirn, dass wir glücklich sind? Aber auch andere Dinge, zum Beispiel, wenn Sie eifersüchtig sind oder jemanden etwas nicht gönnen oder geizig sind oder hämisch, das sind ja alles emotionale Äußerungen, die im Gehirn entstehen, nicht irgendwo anders. Und das Gehirn kann also Gefühle produzieren. Es gibt tatsächlich im Gehirn spezielle Zentren, zum Beispiel ein Glückszentrum, welches anspringt, wenn Sie etwas gut machen. Und dann sind Sie glücklich. Aber gleichzeitig läuft eine Schleife dazu, dass sie auch motiviert sind, weiterzumachen. Glück von Leistungen bedeutet auch eine Motivation. Und das ist ja entwicklungsgeschichtlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Menschen vor Zehntausenden von Jahren, wenn ihnen was gut gelungen ist, haben sie es nicht einfach liegen lassen, sondern sie waren motiviert, es weiterzumachen.
Glücksgefühle können ja gerade in Zeiten wie diesen, in Corona-Zeiten, viele Menschen gebrauchen, für die das Glück gefühlt momentan weit weg ist. Wie entsteht denn das Glück im Hirn? Also wie kann man denn sein Gehirn so beeinflussen, dass diese Glücksgefühle wieder fühlbar sind?
Ja, man soll sich Ziele setzen und soll dann mit diesen Zielen sich über diese Ziele freuen.
Aber gerade das ist ja das Problem jetzt in Corona-Zeiten, dass viele eben keine Ziele haben, weil ihnen so vieles weggebrochen ist. Kurzarbeit, Konzerte, Freunde kann man nicht treffen. Also all das ist ja gerade so weg. Oder zum Beispiel auch Wettbewerbe. An Wettbewerben kann man nicht mehr teilnehmen. Das ist ja das, was vielen bisher so diese Glücksgefühle beschert hat.
Man kann trotzdem versuchen, sein Glückssystem im Gang zu halten. Und wenn Sie sich entspannen wollen, wenn Sie ruhig sind, dann können Sie nicht denken. Es gibt einen Artikel in einer angesehenen Zeitschrift, der heißt, Denken macht unglücklich. Das heißt also, wenn Sie jetzt nachdenken, wenn Sie jetzt ganz ruhig sein wollen und sagen, so, jetzt setze ich mich auf die Couch, jetzt ist alles vorbei, ich kann keine Corona-Nachrichten mehr hören, nichts mehr. Und dann sind Sie nicht in der Lage, nicht zu denken. Mhm. Sie reflektieren ständig das Vergangene und planen die Zukunft. Das ist etwas ganz typisch Menschliches. Meine Katze, die liegt heute nicht. Heute hat sie ihr Hausverbot, die liegt sonst hier unter meinem Schreibtisch. Und ich bin überzeugt davon, sie lebt im Hier und Jetzt und denkt nicht. Mhm. Aber wenn ich mich auf die Couch lege und sage, so, jetzt entspanne ich mich, dann fängt das Gehirn, dann gibt es einen extra Ruhemodus und der ist viel aktiver als der Aktivitätsmodus. Dann fängt es an zu rattern. Und das macht unglücklich. Das heißt, auch in Corona-Zeiten, wenn wir ständig Nachrichten gucken, diese ganzen Talkshows und die Podcasts der Virologen, dann können wir nicht mehr entspannen und wir werden immer unglücklicher.
Und was ist Ihr Rat?
Der Rat, das habe ich da gelernt und ich bin gerade dabei, es auch anzuwenden, das ist der Begriff der Achtsamkeit. Sie können dieses Rattern dadurch unterbrechen, indem Sie sich hinsetzen. Ich sehe hier gerade einen blühenden Kirschbaum vor mir und dann nur noch an diesen Kirschbaum denken und die Blüten und die Form, die Wolken, die vorbeiziehen. Und dann sollen Sie an Ihre Atmung denken und sonst an gar nichts. Der Kirschbaum, die Atmung und Sie, das ist dann eine Einheit. Ich komme mir jetzt vor wie ein Guru, bin ich gar nicht. Ich mache auch keine Meditation, aber das ist eine Vorstufe von Meditation. Achtsames Leben, dass Sie die Dinge, die um Sie herum sind, achtsam betrachten. Auch, ich weiß gar nicht, es gibt ja viele Menschen, die wissen ja noch nicht mal, wie ihr Kugelschreiber, mit dem sie schreiben, eigentlich aussieht. Und die haben sich den noch nie richtig angeguckt. Und das führt uns zurück, dass das Gehirn wird ganz anders synchronisiert und es wird wieder möglich, sich über kleine Dinge zu freuen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Essen können wir unser Gehirn positiv beeinflussen. Wir können damit gezielt den Dopaminspiegel anheben. Und ein hoher Dopaminspiegel sorgt für eine glückliche Grundstimmung. Das richtige Essen hilft aber auch denjenigen, die von einer bestimmten Sucht loskommen wollen, sagt der Hirnforscher Professor Christoph Kessler, der heute unser Gast ist bei SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Auch zum Beispiel, wenn Sie jetzt Zigarettenraucher, also Nikotin rauchen und Sie wollen sich das abgewöhnen, dann ist das wahnsinnig schwer, weil dieses Glückssystem immer sagt, jetzt fehlt was. Und Sie können das aber, in meinem Buch habe ich das beschrieben, es gibt tatsächlich so eine stufenweise Diät, was man zu sich nehmen muss, wie man den Dopaminspiegel immer wieder hochhält, dass das Glückssystem sogar überlistet wird und man mit den Zigaretten aufhören kann.
Und was muss man essen, um den Dopaminspiegel hochzuhalten und mit Zigaretten aufzuhören?
Überall da, wo diese Tyrosin und Phenylalanin, das sind die Vorstufen des Dopamins, das ist in Getreidesorten, in Soja, Milchprodukten wieder. Und etwas ganz Wichtiges, das haben wir noch nicht gestreift, das ist immer innerhalb ein wichtiger Faktor innerhalb der mediterranen Diät, das ist Fisch. Im Fisch ist die Omega-3-Fettsäure und die Omega-3-Fettsäure hat sehr viele Funktionen im Gehirn, auch für den Hirnaufbau, Aber es steigert auch, es ist auch eine Vorstufe sozusagen, wird benötigt für die Synthese des Dopamins, sodass dass man sich überlegt, was tut mir gut bei solchen Vorhaben, zum Beispiel weniger Alkohol oder weniger Nikotin.
Warum wollten Sie eigentlich unbedingt Hirnforscher werden?
Ich habe ja 68 Abitur gemacht und habe dann in Heidelberg studiert. Und das Studium war relativ frei, nicht so verschult wie jetzt. Also wir konnten uns eigentlich die Vorlesungen auch aussuchen. Und meine damalige Freundin sagte, du sag mal, was ist mit dir los? Die einzige Vorlesung, die du regelmäßig besuchst und da stehst du schon um 7 Uhr auf, ist die Neurologie-Vorlesung. Und das hat mich derartig interessiert. Wir hatten auch einen charismatischen Lehrer, den Professor Genzhardt, der hat eine Wahnsinnsvorlesung gehalten. Und für die Neurologie war ja Heidelberg ein ganz besonderer Ort mit viel Tradition. Einer der früheren Direktoren war Viktor von Weizsäcker, der aus der Weizsäcker-Schule kam, der auch bis zuletzt noch in der Philosophischen Fakultät neben der Neurologie die Haupt-Hegel-Vorlesung gehalten hat. Also ein sehr, sehr kluger Mann. Und schon als Student habe ich ein Buch von ihm gelesen, Der Gestaltkreis. Das hat mich sehr geprägt. Das bringt zusammen psychologische und somatische Aspekte bei neurologischen Erkrankungen, ist also eines der ersten Bücher, die sich wirklich mit psychosomatischer Medizin beschäftigen. Und dieser ganzheitliche Ansatz, dass man nicht nur den Körper sieht und nicht nur das Somatische sieht, sondern den ganzen Menschen, den habe ich hoffentlich in meinem ganzen Berufsleben fortgeführt. Und ich finde, nur so macht ja Medizin Sinn und auch Spaß. Also deswegen, außerdem ist ja Neurologie ein Fach, in dem man nicht operieren muss. Ich war mit meinen Händen nie besonders geschickt. Und hier konnte man eigentlich auch mit seinem Kopf, wie ein Kriminalist mit seiner Gabe, Dinge zusammenzufügen, Diagnosen stellen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Professor Kessler, was bereuen Sie denn, nicht getan zu haben?
Mein Hauptforschungsgebiet war immer der Schlaganfall. Ich war ja auch eine Zeit lang in Atlanta, in Amerika, in einem Speziallabor, wo man erforscht hat, welche Rolle bestimmte Gerinnungszellen, die Thrombozyten, bei dem Schlaganfall spielen. Heute ist das alles Allgemeinplatz. Heute wissen wir das eben. Und damals wusste man noch nicht, ob man die Thrombozyten mit bestimmten Medikamenten hemmen muss beim Schlaganfall und wie man den akuten Schlaganfall behandelt. Ich bin dann, als ich nach Greifswald kam, das war 1994, haben wir sehr schnell den Forschungsverbund Community Medicine gegründet. Greifswald war ja eine kleine Universität, allerdings sehr traditionsbewusst. Greifswald ist 1456 als Universität gegründet worden und ist eigentlich eine der ältesten Universitäten auf deutschem Boden und sollte aber nach der Wende abgewickelt werden. Und dann haben die Professoren und ein Konzept vorgelegt, dass wir gesagt haben, wir machen keine Hightech-Medizin, sondern wir machen Community-Medizin. Das heißt, wir schauen auf die Lebensumstände der Menschen in unserer Region und welche Krankheiten bekommen sie und haben dann eine der ersten großen epidemiologischen Studien in Deutschland, die SHIP-Studie, ins Leben gerufen. Und ich war über 10 Jahre Sprecher dieses Forschungsverbundes. Sie sagten, was ich bedauere, was ich nicht gemacht habe, denn damals hatten wir natürlich Gelegenheit, bestimmte Problemfelder anzusprechen und waren aber sehr körperlich orientiert. Wie entsteht Schlaganfall? Wie entsteht Herzinfarkt? Wir hätten uns vielleicht mehr mit den psychosozialen Aspekten beschäftigen müssen, zum Beispiel auch den damaligen Ost-West-Situation und welchen Einfluss es auf die Gesundheit hat, dass damals in der ehemaligen DDR so viele Betriebe aufgelöst wurden und so viele Biografien abgebrochen worden sind. Das ist ja bis heute noch ein Thema und das war eigentlich wäre eine Gelegenheit gewesen, hier auch vom medizinischen Status her etwas mehr zu erfahren.
Nun haben Sie ja 4 Kinder. Waren Sie denn streng mit denen, was das Essen anging, weil Sie wissen, welchen Einfluss schlechtes Essen auf das Gehirn hat?
Nein, also mit dem Essen beschäftige ich mich erst, seitdem sie aus dem Haus sind. Eine Tochter, die Mareike hat ja im Grunde genommen ihr, sagen wir mal, bis zur Pubertät, sich nur von Pommes frites ernährt und ist jetzt eine ganz strenge Veganerin geworden.
Das beruhigt mich, weil meine Tochter mag kein Gemüse essen. Und ich habe noch die Hoffnung, irgendwann kommt das, irgendwann wird sie sich auch mal gesund ernähren wollen.
Ja.
Oh, das macht mir Mut.
Das kommt tatsächlich. Wir hatten neulich so, ich habe ja 4 Kinder, wir hatten ja neulich, ich mache immer so ein Treffen mit den Kindern. Und da waren wir in Regensburg und 3 davon sind Vegetarier und wir waren in einem Hofbräuhaus und da haben die Kellner uns beinahe rausgeschmissen und wir gesagt haben, ja, wir wollen, 3 von ihnen wollen nur die Knödel, aber ohne Soße.
Da geht man nicht in ein Hofbräuhaus, ne? Naja, herrlich. Sind denn Ihre Kinder oder ein Teil davon in Ihre Fußstapfen getreten? Gehen die auch in die medizinische Richtung beruflich?
Nein, keines. Ich sag nicht leider, aber ein bisschen tut mir das schon weh.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Professor Kessler, inwiefern kann unser Essen denn bei Migräne und Demenz helfen?
In den Vitaminen und in vielen, vielen Substanzen, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen, sind die sogenannten radikalen Fänger. Wenn zerstörte Zellen im Gehirn sind, dann werden die durch diese Antioxidantien, durch die radikalen Fänger weggefangen und das Gehirn dadurch geschützt. Und es gibt eine Diät, die nennt man eine amerikanische Diät von der amerikanischen Alzheimer-Gesellschaft empfohlen. MIND-Diät heißt die. Das ist im Prinzip die mediterrane Kost. Wenig Fleisch, regelmäßig Fisch, täglich Gemüse, viel Nüsse und Beeren, weil in Beeren sind wahnsinnig viele Antioxidantien drin, und Olivenöl als Omega-3-Fettsäure. Und diese MIND-Diät, wenn man die schon in der Vorstufe gibt, es kommt ja nicht schlagartig zur Demenz, sondern es gibt ja diese minimalen kognitiven Beeinträchtigungen vorher, dann kann man die Krankheit, das hat man in einer Studie festgestellt, bis zu 7 Jahren herauszögern, wenn man das macht.
Ja,
ja, es gibt diese Vorboten. Das sind Menschen, die sind so 65, 70 und die haben Gedächtnisstörungen. Und die haben, die sagen immer Dings oder so, die kennen Sie vielleicht auch. Die orientieren sich schlecht, die haben auch das Interesse geht verloren. Wenn sie vorher irgendwas gerne gemacht haben, dann machen sie das nicht mehr. Die verlegen viel und die sind aber noch nicht dement. Aber 25% von denen mit dieser leichten kognitiven Beeinträchtigung, LKB heißt das, 25% werden zu Alzheimer. Und wenn man die Ernährung umstellt, dann kann man diesen Prozentsatz deutlich reduzieren. Und selbst wenn der Alzheimer da ist, den Verlauf durch die MIND-Diät abmildern. Hm. Es sind bestimmte Dinge bei der MIND-Diät verboten. Rotes Fleisch, weißes Fleisch ist erlaubt.
Rotes Fleisch ist Rindfleisch, ne?
Ja, Rindfleisch, Hammel und Schwein. Hm. Und dann bestimmte Käsesorten. Der harte Käse ist verboten wegen dem Casein. Das Das ist nicht gut für die Arterien. Und Frittiertes und viele Süßigkeiten, also wieder Junk.
Was ist denn Ihre Empfehlung für Menschen mit Migräne? Wie können die denn ihre Krankheit unterstützen mit der entsprechenden Ernährung?
Migräne ist ja sehr häufig. Vor allen Dingen, ich glaube, die meisten Patienten, die einen Neurologen aufsuchen, suchen ihn wegen Kopfschmerzen auf. Diese Migränepatienten, die haben erstens eine Unverträglichkeit von vielen Dingen. Die können viele Lebensmittel, Geschmacksverstärker, Glutamat oder all dieses ganze Zeug, was in den Diät- und Leitprodukten drin ist. Und auch Histaminunverträglichkeit bei Käse oder Rotwein. Sie werden einen Migränepatienten nie Rotwein trinken sehen. Mhm. Das löst sofort Migräne aus. Also erstens meiden. Und dann habe ich in meinem Buch geschrieben, das Gehirn eines Migränepatienten ist eine empfindliche Ballerina. Verwöhnte Ballerina.
Also eine Diva sozusagen.
Eine Diva. Ja. Die brauchen ganz regelmäßige Mahlzeiten, morgens, mittags, abends. Wenn sich das schon um eine halbe Stunde verschiebt, dann kann es dazu kommen, dass ein Migräneanfall ausgelöst wird. Die brauchen viel Schlaf und sie brauchen viel zu trinken. Das ist das eine. Dann auch wieder hier viele Antioxidantien, weil das ist ein abakterieller Entzündungsvorgang in bestimmten Hirnstrukturen. Viele Antioxidantien, vitaminreiche Kost, ballastreiche Kost, weil die Anflutung des Kohlenhydrats muss ganz regelmäßig sein. Das heißt also viel Gemüse und Vollkornprodukte. Mhm. Und was man jetzt festgestellt hat, ist, dass die meisten Migränepatienten einen Vitamin-D-Mangel haben.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Kessler, Sie sagten vorhin, das Gehirn macht die Persönlichkeit des Menschen aus. Wie sehen Sie denn das mit der Seele? Sitzt im Gehirn auch die Seele des Menschen? Was glauben Sie?
Ich bin ja in Katowice geboren und dadurch auch im Katholizismus sozusagen. Wir waren also streng katholisch, als wir hierher gekommen sind 1957 und sind auch jedes Wochenende in die Kirche gegangen. Meine Mutter konnte sich überhaupt nicht vorstellen, einen Sonntag ohne Kirche. Und als meine Schwester in Wetzlar einen evangelischen Mann geheiratet hat, einen sehr netten, meinen Schwager, da hat meine Großmutter aus Katowice geschrieben, dass das Mädchen uns so viel Unglück bringt. Warum konnte sie nicht einen katholischen Mann heiraten? Ich stelle jeden Tag eine Kerze in die Kirche.
Ja, okay.
Das war also. Das Problem Seele ist ein sehr interessantes. Ich meine, dass da im Gehirn das Leben und das die Persönlichkeit ist. Wenn das Gehirn abgestorben ist, dann verschwindet ja auch der Mensch. Und wenn Sie einmal neben einem Sterbenden gesessen haben, dann sehen Sie, wie sich etwas von ihm entfernt und wie dann plötzlich nur noch der Leib übrig bleibt. Und das kann man gar nicht richtig bezeichnen.
Sie sagen gerade, dann entfernt sich etwas. Es könnte ja die Seele sein, die sich entfernt. Glauben Sie an sowas wie Seelenwanderung nach dem Tod?
Nein, ich bin dazu sehr Biologe. Das, was faszinierend ist, ist doch, was das Leben eigentlich ist. Was dieser Mensch, der sie noch anschaut, der ihre Hand drückt, und dann ist er nicht mehr da. Das ist doch, also das hat mich immer fasziniert. Ich habe als Student viele so Sitzwachen gemacht bei Schwerstkranken und im Grunde genommen viele solche so Sterbende auch gesehen und mit ihnen auch die Hand gehalten. Und dieser eine Moment des Übergangs, das ist eine ganz emotional anrührende Situation.
Beschreiben Sie doch mal bitte diesen Moment des Übergangs.
Ja, es ist jemand da, den pflegen Sie als Sitzwache. Und bei vielen wurde uns gesagt, dieser Mensch wird es wahrscheinlich nicht schaffen heute Nacht. Und da wussten wir, das ist eine besondere Nacht. Und dieser Moment, man spricht ja mit dem Menschen noch und er schaut einen. Es schaut noch in die Augen und plötzlich entfernt sich etwas. Und was sich da entfernt, das ist eigentlich in Worte nicht zu fassen.
Aber was ist das, was sich da entfernt? Also für mich wäre es die Leben. Seele.
Ja,
und die Seele, kann doch nicht einfach verschwinden.
Aber dieses, doch, es ist das Echt? Leben. Die Zellen geben ihre Funktion auf. Und es ist jetzt nur noch molekulare Strukturen. Und das ist das, warum diese molekularen Strukturen eine Minute vorher den Mensch ausgemacht haben. Da ist jetzt kein Loch in der Decke, dass die Seele da verschwindet. Das Leben ist nicht mehr da und die molekulare Struktur der Zelle ist rein chemisch definiert.
Nun haben Sie ja auch ein Buch über das Glück geschrieben und wie man das Glück quasi finden kann. Was macht Sie denn ganz persönlich glücklich?
Es klingt komisch, also mich macht Sport glücklich. Wenn ich mich bewegt habe und wenn ich so richtig was gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, für mich hast du jetzt etwas getan, nicht immer nur für die anderen. Und dann bin ich wirklich zufrieden und glücklich. Und ich bin auch froh, dass ich mich mit meiner Frau so gut verstehe. Wir gehen sehr viel ans Meer. Das sind schon schöne Momente.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch viele Jahre diese schönen Momente erleben können. Ich habe heute auch von Ihnen gelernt, um das Rattern im Hirn mal auszustellen, um nicht ständig nur zu denken, achtsam sein, im Moment, so wie unsere Haustiere, im Moment sein und auch mal die Kleinigkeiten ganz genau betrachten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen vor allem, dass Sie gesund bleiben und bin schon gespannt auf Ihr nächstes Buch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Alles Gute, Professor Kessler. Tschüss.
Tschüss.